Ja, Mission. Wir haben ja schon verschiedene Eindrücke bekommen. Etwas hat mich jetzt sehr angesprochen, was die Carola gesagt hat. Ah, so ist dieser Druck da. Man hat immer so diesen Druck, eigentlich müsste ich und eigentlich sollte ich. Ich bin ja schließlich Christ und ich sollte. Und ich denke, das ist genau das, was eigentlich nicht sollte sein sollte. Wir wissen das im Kopf, aber oft scheint es so nicht zu funktionieren. Und heute haben wir auch noch einen Sonntag, der unter dem Thema Mission steht. Nochmal Druck und nochmal geben und ich sollte doch. Ich möchte eigentlich all das wegwischen. Dieses sollte und ich müsste scheint mir noch viel dramatischer zu sein als ein Druck, den wir jemals hatten, noch bevor wir Christen waren. Ich selbst war eine Zeit lang als Trainee in der Mission mit OM auf diesem wunderschönen Schiff auf der Doulos. Ich bringe euch jetzt keine Predigt, sondern drei Situationen möchte ich euch erzählen, wo ich meine Schlüsse gezogen habe, was es mit Mission auf sich hat. Beispiel 1. Ich war mit der Doulos unter anderem auf Fidschi und in Fidschi gibt es einen relativ großen Anteil von Indern. Wir waren im Hafen von Lautoka und eines Tages sprach mich eine junge, hübsche Inderin an und schon nach einigen Minuten stellte sie mir die Frage, ob ich denn nicht einen Mann vom Schiff ihr als Ehemann empfehlen könnte. Also muss ich echt sagen, ich war damals sehr überfordert. Ja. Das ist mir so noch nie passiert. Und sie hat mir dann voller Freude erzählt, wie das bei ihnen ist, bei den Indern. Man muss früh heiraten und die Ehen werden vermittelt. Und sie war auch verheiratet. Eine ganz junge Frau. Sie war verheiratet. Und sie hat mir dann ganz lang und ausführlich erzählt, wie toll die Hochzeit war. Sie hat ihren Mann 2 Tage vor der Hochzeit kennengelernt. Also sie kannte ihn eigentlich nicht. Aber die Hochzeit war so schön. Aber wie schön doch die Hochzeit war. Und nach ganz kurzer Zeit ist sie letztlich dann von ihrer Ehe geflüchtet, weil sie so geschlagen wurde und hat es irgendwie durchgesetzt, dass sie bald geschieden war. Und als das Schiff mit 350 jungen Leuten, jungen Männern, jungen Frauen, alle Christen, in den Hafen kam, hat sie sich umgeschaut und war völlig perplex, dass Mann und Frau, Männer und Frauen so miteinander umgehen. Und da hat sie sich gedacht, naja, das möchte ich haben. So möchte ich eine Ehe führen. Weil wenn mich ein Mann auch so behandelt, wie die das machen, dann wird das eine schöne Ehe. Ich fand das sehr, sehr, sehr berührend, weil ich habe da nichts dazu beigetragen als Missionarin, dass diese Frau, auch wenn sie das Evangelium nicht erkannt hat, doch gemerkt hat, da ist etwas anders. Mit diesen Leuten ist etwas geschehen, was ich auch haben möchte. Sie konnte es noch nicht in Worte fassen, aber sie hat erkannt, mit diesen jungen Leuten ist etwas gewesen, was schön ist, was sie auch haben möchte. Und das war ein guter Ansatzpunkt, letztlich über das Evangelium zu sprechen. Was sind hier auch Rückschlüsse für mich? Ich denke, was sieht man, wenn man in unsere Gemeinde kommt? Welche Rückschlüsse können Menschen ziehen? Die Art, wie wir miteinander umgehen, die Art, wie wir miteinander reden, wie wir über andere reden. Ich bin damals durch diese eine Situation sehr aufgewühlt gewesen und habe sehr wohl darüber nachgedacht, was zeigen wir als Gemeinde? Wir sind hier als Gemeinde auch in einem Missionsland, im Missionsland Österreich. Vielleicht sollte uns das zu denken geben. Ein zweites Beispiel will ich euch bringen, das spielt sich in einem Land ab, das auch weit weg ist von hier in Indonesien. Wir waren da in einem Hafen in Ambon und die 2 Häfen in Indonesien waren für mich die anstrengendsten Häfen überhaupt, weil überall Militär an Bord war und in der Früh schon, noch bevor die Buchausstellung eröffnet war, Stunden vorher haben sich die Leute in Scharen angestellt und ja, es war nur arbeiten. Wir waren dort 3 Wochen, es war irrsinnig heiß und man hatte den Eindruck gehabt, man arbeitet nur und ist völlig erschöpft. Und eines Abends habe ich mich dann in die Bibliothek zurückgezogen und habe dann meinen Groll Gott gegeben. Ich habe dann gesagt, Herr, ich bin hier, ich wollte ja in die Mission gehen, ich wollte ja Missionar sein. Nicht? Was tut man denn als Missionar so simpel? Man spricht vom Evangelium. So habe ich es damals verstanden. Aber nicht jetzt da die ganze Zeit nur Bücher rausgeben und mich abschleppen und schwitzen und erschöpft sein und zu nichts mehr Zeit haben. Und dann habe ich in meiner Bibel gelesen und da spricht Gott da drinnen, genau in diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, dass er Wasser aufs dürstende Land leeren möchte. Und ich habe zu Gott gesagt, schau Gott, ich bin so ein dürstendes Land. Ich brauche auch dein Wasser, aber ich merke überhaupt nichts. Ich arbeite nur, bin nur erschöpft. Und irgendwie habe ich so den Eindruck gehabt, dass Gott sagt, naja, was wünscht er denn? Und ich habe gesagt, ich bin hier als Missionarin und ich möchte natürlich haben, dass Menschen zu Gott finden, aber hier spricht ja nicht einmal jemand Englisch. Ich brauche jedes Mal einen Übersetzer. Ja, also wie soll ich hier Menschen irgendetwas beibringen? Und irgendwie habe ich so den Eindruck gehabt, dass Gott gesagt hat, na lass mal, mach schon, ja. Und der nächste Arbeitstag war genauso stressig und hart wie die anderen auch. Aber es war etwas Interessantes. Es kam ein junger Mann auf mich zu und sprach mich in Deutsch an. Deutsch. Ein Student und hat gesagt, spricht man in Österreich auch Deutsch? Ja, in Österreich spricht man auch Deutsch. Dann hat er seine Freunde hergeholt, 3 Studentinnen. Und die haben sich vorgestellt, dass sie Deutsch studieren, 3 Deutschstudentinnen. Und dann haben sie mich gefragt, ob es auf diesem Schiff auch eine Bibel in Deutsch gibt. Ich habe gesagt, ja, sorry, Deutsch. Gut, dann habe ich jedem eine Bibel in Deutsch verkauft. Und diese lieben Leute sind dann jeden Tag wieder gekommen und haben gesagt, sie haben wieder etwas gelesen. Sie haben da eine Frage in Deutsch, in Indonesien. Ja. Und wir haben uns dann so hinter der Buchausstellung jeweils so ein paar Minuten abgeknöpft, so 10 Minuten, Viertelstunde. Und ich durfte ihnen so ein bisschen etwas aus dem Evangelium in Deutsch sagen. Und am letzten Tag waren sie dann auch da und dann haben sie gesagt, ja, und wie wird man jetzt Christ? Das habe ich ihnen noch gar nicht gesagt. Ich war so perplex. Für sie war das irgendwie ganz klar, hey, ich möchte jetzt da genauso wie du auch Christ sein, ich habe ja jetzt da alles. Ja. Wir standen dann hinten am Schiff vor uns, die Massen an Leuten, und wir haben miteinander gebetet. Und diese 4 Leute, die Deutsch studiert haben, haben diesen Jesus angenommen und sind freudestrahlend vom Schiff gegangen. Ich habe nie wieder was von ihnen gehört, aber das war Wasser auf meine trockene Seele. Und ich meine, Gott braucht nicht unbedingt immer einen Übersetzer. Ich hatte auch keinen. Na, dann schickt er halt Leute, die meine Sprache können. Ne? Wenn es nicht so geht, geht es anders. Für mich war das ein unglaubliches Erlebnis. Einerseits, weil ich mich sehr gefreut habe, dass da 4 junge Leute tatsächlich ihren Weg mit Gott eingeschlagen haben. Aber für mich bedeutete das auch, ich muss nicht hingehen und ständig was geben. Gott will mich auch beschenken. Missionare sind nicht die, das ist meine Schlussfolgerung, die nur etwas geben, die bekommen auch sehr viel. Ich habe sehr viel bekommen. Und ich denke, was in Indonesien geht, geht sicher in Österreich auch. Und dann noch ein letztes Beispiel, das auch einen Aspekt von Mission zeigt. Und ich nenne ihn den Staune-Aspekt. Wir waren mit der Dulos in Honiara, in der Hauptstadt der Salomoninseln. Und am letzten Tag haben wir dann jeweils einen sogenannten International Night gemacht, wo die vertretenen Nationen aufgetreten sind in ihren National Costumes, ich in meinem Dirndl, das ich sonst nie anhabe. Ja. Einfach um darzustellen, die Vielfalt der Gemeinde Gottes letztlich. Und wir haben dafür in Honiara einen Fußballplatz gemietet. Wir haben da die Bühne aufgebaut. Und wir wussten im Vorfeld, dass in Honiara es sehr viele Geisterbeschwörer gab, denen das gar nicht recht war, dass die Doulos mit so vielen Christen predigen würde. Das hat ihnen überhaupt nicht gefallen. Und ja, auf alle Fälle, wir hatten die Bühne aufgebaut, wir waren bereit, mit unserem Programm anzufangen. Der ganze Ort wusste Bescheid, heute Abend ist diese Veranstaltung und wir waren eben alle da. Und dann haben wir gemerkt, drop, es hat leicht zu regnen begonnen. Und ein lieber Bruder vom Schiff aus Südkorea, ein ganz Schüchterner, muss ich auch dazu sagen, ist auf einmal auf die Bühne gegangen und hat gesagt, glaubt ihr, dass Gott heute zeigen möchte, dass er größer ist als alle Geister? Und die Christen, die da waren, haben gesagt, ja, habe ich das richtig gehört? Ja, na gut, also ich sage euch was, wir beten jetzt. Der schüchterne Mann aus Südkorea. Ja. Dann hat er sich einfach hingestellt und es ging immer Tropf, Tropf, noch ein bisschen mehr. Und er hat gebetet, Gott, du zeigst ihnen, dass du größer bist als alle anderen, als alle anderen Geister und so weiter. Und bitte mach, dass dieser Fußballplatz trocken bleibt für dich. Ja? Und er stand da und er betete voll Inbrunst. Und alle anderen Christen, die unten waren, auch voll Inbrunst. Gott, du machst das. Wir möchten haben, dass sie sehen, dass du größer bist. Ja? Es gibt keinen Tropf mehr. Und das für mich Faszinierende war, dass es in Strömen geregnet hat, ja, außerhalb, genau außerhalb des Fußballfeldes. Ja. Die Leute sind reingekommen, wie als würden sie eine Tür durchstreiten. Da schüttet es und dann gehen sie, da ist es. Und ich habe in meinem Leben sowas nie wieder erlebt, aber damals habe ich es erlebt. Ja. Und es war so eine unglaubliche Verwirrung da von unseren eigenen Leuten, aber auch von den Besuchern, die gekommen sind, ja, die einfach hinaufgeschaut haben und das überhaupt nicht einordnen konnten. Wir haben an diesem Abend zwar schon das Programm gemacht, aber viel, viel später, weil die Leute im Vorfeld eigentlich schon wissen wollten, welcher Gott kann so groß sein, so viel größer als alle Geister, an die wir glauben. Ich werde das nie vergessen. Das war für mich sehr bewegend. Aber ich denke mir, wo sind diese schüchternen Südkoreaner oder diese schüchternen Österreicher, die vielleicht manchmal auch auf die Gefahr hin, vielleicht, dass es nicht aufhört zu regnen, sagen Gott, und auch wenn es nicht aufhört zu regnen, du bist viel größer als alle anderen Geister, Ideologien, Philosophien, was auch immer. Und Gott zeigt sich nicht nur weit weg auf den Salomoninseln, sondern, denke ich, mindestens auch so bei uns. Ich wollte euch das nur weitergeben, weil ich es für mich als große Inspiration gefunden habe, aber euch einfach als Ermutigung weitergeben möchte.
Wir wollten eine Verbindung herstellen, eine Brücke schlagen von einem Bibeltext her zur Gegenwart hin. Also wir wollten etwas betrachten aus dem Neuen Testament, was da über Mission gesagt wird, aber dann auch eine Verbindung herstellen. Kann das heute auch passieren? Ein Abschnitt aus dem Neuen Testament. Naja, vorher noch was anderes. Missionar. Wenn wir an Missionare denken, dann denken wir an Menschen, die, so wie die Heidi, einige Jahre, die Heidi, das war in den 1990er Jahren, war sie 2 Jahre auf dem Schiff, die also einige Jahre in ein fernes Land gehen und voll dafür sich einsetzen, um zu missionieren. Oder überhaupt nicht nur Jahre, sondern jahrzehntelang dann in einem anderen Land dienen. Aber neben diesem engeren Begriff vom Missionar gibt es auch einen weiteren Begriff vom Missionar, was uns alle mit umfasst. Auf Onken geht ein bestimmter Spruch zurück. Also Onken war ja der Begründer der baptistischen Bewegung in Deutschland. Und Onken sagte, jeder Baptist ein Missionar. Das hat er bei mehreren Gelegenheiten gesagt. Einmal war es so, da kam ein Baptist aus Großbritannien zu Besuch und er fragte ja bei euch in Deutschland, wie viele Missionare habt ihr Baptisten? Und Onken antwortete darauf, 7000. Da war der Besucher erstaunt. 7000? Das gibt es ja nicht. Das ist ja die Zahl der, die Gesamtzahl der Baptisten in Deutschland. War damals so. Und Onken antwortete, ja, wir betrachten jedes Mitglied als Missionar. Jeder Baptist ein Missionar. Also in diesem weiteren Sinn betrifft es uns alle. Missionare, indem wir selber weitersagen, aber gleichzeitig betrifft es uns auch als solche, die andere, die eben Missionare im engeren sind, unterstützen. Durch unser Beten und auch durch unser finanzielles Geben. Wenn wir so zurückblicken ins Neue Testament, ich habe da eben, bin so durchs Neue Testament durchgegangen und bin dann bei einem Abschnitt hängen geblieben, den man vielleicht normalerweise nicht nimmt, wenn es speziell um Weltmission geht. Am Ende dieses Abschnittes steht, der Herr tat täglich Menschen hinzu, die gerettet werden sollten. Mission, was will man Besseres erwarten? Der Herr tat täglich Gerettete hinzu. Und da werden wir natürlich neugierig. Möchten wir ja auch erleben. Wie haben die das gemacht damals, die Christen? Was haben sie getan? Wie haben sie das Evangelium weitergesagt? Welche Methoden haben sie verwendet? Also, schauen wir uns das an. Welche Methoden haben sie verwendet? Es geht um Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 42 bis 47. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft. Wir sehen hier vier Begriffe. Die ersten beiden werden mit einem Und verbunden und dann die anderen beiden werden auch mit einem Und verbunden. Scheinbar besonders zusammengehörig. Die Lehre der Apostel. Die Apostel, das waren die Augen- und Ohrenzeugen des Wirkens Jesu. Sie konnten erzählen, was hat Jesus getan, was hat er gelehrt. Als es noch kein schriftliches Evangelium gab, konnten diese Augen- und Ohrenzeugen erzählen. Also die Lehre der Apostel, das war das, woran sie sich halten konnten, wenn die Apostel erzählten über das Wirken Jesu. Die Lehre der Apostel und die Gemeinschaft. Sie hielten fest am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Das Brechen des Brotes, da ist ziemlich sicher gemeint, das, was man auch als Mahl des Herrn bezeichnet. Brechen des Brotes, an sich ein normaler Vorgang, bevor eben Brot gegessen wird, wird es ausgeteilt, wird es eben zuerst zerteilt. Nicht einer steckt das ganze Brot in den Mund und schlingt es hinunter, sondern es wird verteilt. Logischerweise, also das müsste man kaum dazu sagen, wenn man nur sagen will, ja, sie haben miteinander gegessen, braucht man nicht sagen, ja, das Brot ist zuerst gebrochen worden, das ist zuerst geteilt worden. Das meint wohl speziell diesen Vorgang, den man eben in Erinnerung hatte, dieses letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern, wo es heißt, er brach das Brot und hat dann eben bestimmte Worte gesagt. Das Brechen des Brotes und an diese Handlung, an diese Erinnerungshandlung, wo man eben dachte daran, dass Jesus sein Leben hingegeben hat. Diese Handlung, die sie eben so gemeinsam feierten, die konnte sich dann verbinden noch mit manchem anderen. Dass man sich eben erinnerte an Jesus, dass man manches wiederholte, was Jesus getan und gesagt hat. Dass man auch miteinander betete. Brechen des Brotes und an den Gebeten hielten sie. Miteinander wurde gebetet. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Wunder und Zeichen, die Heidi hat uns auch etwas erzählt. Also, wenn wir das so lesen im Neuen Testament, dann heißt das nicht, das war mal vor 2000 Jahren und heute kann es so etwas nicht geben. Gott ist dasselbe und Jesus lebt. Sie hielten fest und es geschahen Zeichen und Wunder. Wunder geschahen und diese Wunder sind gleichzeitig Zeichen. So wie auch Heidi erzählt hat, da war ja mehr als nur dieses unmittelbar Miterleben toll, dass während es rundherum geschüttet hat, wir bleiben im Trockenen, wir können die Veranstaltung weiter durchführen. Das ist das Wunder. Das war schön und das war wertvoll, aber gleichzeitig war es ja auch ein Zeichen, wo Menschen kapiert haben, hoppla, Gott ist gegenwärtig. Da ist Gott am Wirken. Also wir lernen etwas über Gott. Wunder als ein Hinweis, ein Wegweiser hin zu Gott und zu dem, was Gott will und was Gott tut. Und dann lesen wir weiter. Und alle Glaubenden hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, je nachdem jemand Bedarf hatte. Das wurde nicht vorgeschrieben. Und es blieb auch weiterhin so. Wenn jemand dazu kam zu dieser christlichen Gemeinde, der musste nichts hergeben. Das war keine Vorschrift. Wir finden das ja auch später, etwa in den Briefen der Apostel, sehen wir eigentlich keinen Hinweis darauf, dass es generell diese Gütergemeinschaft gegeben hat. Es gab weiterhin Privateigentum. Wahrscheinlich war es eine besondere Ausnahmesituation. Unmittelbar davor, vor dem, was wir hier lesen, ist das Pfingstereignis. Der Heilige Geist wurde ausgegossen und Petrus hat dann gepredigt. Und es wurden 3000 Menschen gläubig. Pfingstfest, also das Erntedankfest. Es kamen viele Pilger nach Jerusalem und von denen wurden viele gläubig. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so war, sie sollten noch länger hier bleiben, damit sie nicht nur gläubig werden, sondern auch in den Grundlagen des christlichen Glaubens eingeführt werden. Und dazu bleiben sie Wochen oder vielleicht auch Monate hier, haben aber eigentlich keinen Besitz mit, um so lange jetzt hier leben zu können. Und in dieser Notsituation waren eben Christen in Jerusalem bereit, was zu verkaufen, Grundstücke zu verkaufen, damit eben Geld da ist und auch Essen gekauft werden kann. Damit eben die gläubig gewordenen länger hier bleiben können und in den christlichen Glauben eingeführt werden können. Also das war eine Ausnahmesituation, keine Vorschrift, aber dennoch, es drückt auch etwas aus von der Haltung dieser Christen. Dass sie eben etwas hatten, aber sich selber eher als Verwalter gesehen haben. Mir ist etwas anvertraut worden von Gott und meine Frage ist einfach, was will Gott jetzt, dass ich mit dem Anvertrauten tue? Wir lesen weiter. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und aßen in Freude. Sie waren im Tempel, dort konnte eine größere Zahl zusammen sein und das Brotbrechen, also diese Mahlfeier, das hatten sie verteilt in den Häusern, also jeweils in kleineren Gruppen. Das haben sie nicht so als tausende Gemeinde gemacht. In kleineren Gruppen, sie brachen das Brot, aber auch sie aßen miteinander. Das meint dann eben das normale Essen. In Freude und es heißt dann weiter in Schlichtheit oder Einfachheit des Herzens. Vielleicht eine Andeutung darauf, es war kein luxuriöses Essen, was sie hatten. Ich meine, sie waren ja arm, sie hatten nur beschränkt Mittel, aber sie freuten sich drüber. Okay, wir essen miteinander und entscheidend ist nicht, dass ich jetzt so ein köstliches Essen habe, sondern dass wir zusammen sein können und miteinander essen können. Auch wenn es vielleicht ein ganz einfaches Essen ist, aber wir haben Freude, weil wir eben mit Gott verbunden sind und miteinander verbunden sind. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Interessant, dass man auch davon hört. Wir lesen ja auch im Neuen Testament von Christenverfolgung. Das finden wir auch in der Gegenwart. Christen werden verfolgt, aber es gibt auch Situationen, wo Christen beliebt sind. Und der Herr fügte zu ihnen täglich Gerettete hinzu. Also, wir haben da ein bisschen Einblicke bekommen in die Methoden. Was haben sie getan? Wie sie evangelisiert haben, wie sie weitergesagt haben, wird hier gar nicht berichtet. Aber wir bekommen einen Einblick, wie ihr miteinander aussah. Wenn wir hören Berichte über das, was Gott heute tut, etwa in Missionsgebieten, wenn wir hören von Wundern, die geschehen, von Menschen, die gläubig werden, oder auch wenn wir es im Neuen Testament lesen, das kann uns ermutigen. Es kann aber auch dazu führen, dass wir an uns selber zweifeln, dass ich denke, naja, schön, dass andere das so erleben, aber was erlebe eigentlich ich? Wie viele kommen durch mich zum Glauben? Wie viele Wunder erlebe ich so unmittelbar? Da kann das dann so im Vergleich miteinander vielleicht sogar ein bisschen bedrückend sein, dass man irgendwo denkt, naja, aber und ich? Nun, das ist sicher nicht der Sinn solcher Berichte, dass wir eingeschüchtert werden und uns irgendwo vor Augen geführt wird, ja, also bei mir ist nicht viel los. Letztlich ist es ja sowieso so, dass Gott es ist, der Wunder tut. Also wenn ich so das Gefühl habe, naja, bei mir geschieht eigentlich nicht viel, braucht auch nicht durch mich viel geschehen. Der Wunder tut, das ist Gott selber. Aber diese Berichte über die Mission in der Gegenwart oder auch im Neuen Testament, das kann zu Anhaltspunkten hinführen, dass wir auf manches aufmerksam werden, wo wir hinterfragen können. Zum Beispiel, wenn wir so lesen in der Apostelgeschichte, dass wir überlegen können, wie ist unser Miteinander? Haben wir so diese Sehnsucht zusammenzukommen, dieses, ja, wir wollen miteinander beten. So können wir also Anhaltspunkte aufgreifen und für unser Miteinander, für unser Leben als Christen Anregungen aufgreifen für die Gestaltung unseres Miteinanders. So blicken wir eben zurück und denken darüber nach, was das für uns bedeuten könnte. Wir blicken zurück auch auf das Leben der ersten Christen, von denen es heißt, sie verharrten, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Amen.